Starkes Lied, ne? Fühl mich wie der Petrus, der gesagt hat, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Gottes Wort. Scharf und zweischneidig, sagt uns Hebräerbrief, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, es dringt durch zwischen dem, was menschlich ist. Nehmen, was von Gott kommt. Wir gehen Vers für Vers durch das Neue Testament sonntagmorgens. Und Vorteil davon ist, dass man nichts auslassen kann. Und Gottes Wort ist manchmal ganz schön herausfordernd und geradlinig und es schneidet. Und das ist eigentlich gut für uns. Und wir sind in einem Abschnitt, das sehr herausfordernd ist. In Lukas 6, wer eine Bibel braucht, ihr könnt euch gerne eine ausborgen, hinten am Tisch haben wir welche stehen. Könnt Lukas Kapitel 6 aufschlagen. Jesus hat über Jüngerschaft gesprochen. Er hat über die Frucht gesprochen, die wir im Leben eines Jüngers sehen werden. Und er hat was sehr Herausforderndes gesagt im Vers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, welche euch beleidigen. Als Jünger sind wir dazu berufen, übernatürlich zu lieben. Weil das ist nicht natürlich, so zu leben. Übernatürlich zu lieben. Zu lieben, Gutes zu tun, freigebig zu sein, barmherzig zu sein. Vers 35, denn wenn ihr so lebt, werdet ihr Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und das sind wir alle gewesen. Vers 36, seid nur barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Hey, wenn ihr so lebt, dann werdet ihr Kinder eures himmlischen Vaters sein. Dann werdet ihr ihm ähnlich sein, wie der Vater so das Kind. Und das wird ihm Ehre bringen. Warren Wiersbe hat über diese Stelle, über diesen Abschnitt geschrieben, diese Ermahnungen beschreiben eine Herzenseinstellung, die sich positiv ausdrückt, wenn andere negativ sind und großzügig, wenn andere selbstsüchtig sind. Alles zur Ehre Gottes. Es ist eine innere Einstellung, nicht eine religiöse Pflicht. Darum geht es hier, um eine Einstellung eigentlich. Und das, diese Einstellung, die bringt dann diese Frucht. Wir können nicht gesetzlich dran gehen, dass wir sagen, oh, hier haben wir eine Liste von Regeln und die arbeiten wir ab. Das funktioniert nicht. Vers 43 wird Jesus darüber sprechen, dass wir wie ein Baum sind, der Frucht bringt. Hoffentlich ein guter Baum, der gute Frucht bringt. Vers 45, aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was ist der Schlüssel zu guter Frucht? Guter Baum. Was ist der Schlüssel für gute Worte? Oder gute Werke. Gutes Herz. Und das ist nicht natürlich so. Unser Herz ist von Natur aus böse. Wissen wir, selbstsüchtig. Wir können diese Frucht nicht aus uns selbst produzieren. Versuch nicht, dich selbst, dein eigenes Leben zu reformieren. So diese Dinge zu lesen und eine rein äußerliche Reaktion zu haben. Hey, dann sind wir vielleicht Heuchler, die anderen was vormachen. Nee, wir können nicht aus eigener Kraft so leben. Wir können uns nur Jesus ausliefern. Und ihm unser Herz hinhalten und sagen, Jesus, änder du mich. Mach mich in meinem Herzen dir ähnlich. Gib mir dein Herz, mach mich wie du. Und wisst ihr, was Jesus tun wird? Er wird auch nicht unser altes Eigenleben reformieren, sondern er gibt uns ein neues Herz. Sagt uns sein Wort. Sein Herz. Das ist der Schlüssel für das Leben eines Jüngers. Das bedeutet es, Jünger zu sein. Jemand zu sein, der nahe an Jesus dran ist. Der in enger Gemeinschaft mit ihm durchs Leben geht. und der ihn sein Werk zuerst in seinem Herzen tun lässt. Wir haben letztes Mal auch angesehen, warum wir so leben wollen. Und wir haben einige Punkte gesehen. Erstens haben wir gesagt, dass wir Gott ehren. Dass wir ihm als seine Kinder Ehre bringen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen diese ewige Perspektive. Wir wollen so leben, weil Gott uns belohnen wird. Und das ist ein guter Deal eigentlich, oder? Das ist cool, finde ich. Gott bringt Frucht aus unserem Leben hervor und dann belohnt er uns dafür. Das kann man nicht schlagen, oder? Das ist wunderbar. Er ist so gut. Dritter Punkt war, weil Gott so gut zu uns ist. Weil er hat uns so behandelt, wie es hier beschrieben ist. Und der vierte Punkt ist, wir wollen so leben, weil uns bewusst ist, wie wertvoll andere Menschen für ihn sind. Dass Jesus für jeden unserer Feinde sogar gestorben ist, so sehr hat er ein Leben. Und auch das soll unser Herz verändern. Heute schauen wir uns einen fünften Punkt an. Fünfter Punkt ist, wir wollen so leben, weil wir das ernten, was wir sehen. Wer von euch hat schon mal gesät oder was angebaut? Ja? Viele Seemänner und Seefrauen hier. Was habt ihr gelernt davon? Was passiert, wenn ihr sät? Machen wir es einfach, wenn ihr einen Samen einpflanzt. Was passiert? Sagt er ruhig laut. Es wächst ein Pflänzchen. Was für ein Pflänzchen wächst denn? Genau, was du siehst. Also dieselbe Pflanze. Kriegst dasselbe wie das, was du siehst. Pflanzt keine Tomate an und es wird eine Kartoffel draus oder so. Du erntest dasselbe, was du siehst. Und wann erntest du? Sofort? Nein, später. Genau, es braucht normalerweise ein bisschen. Und wie viel erntest du?
So viel, wie du gesät hast.
Ja. Entsprechend dem, was du siehst. Aber ich würde sagen, sogar noch mehr. Ne? Um ein Vielfaches mehr. Du pflanzt einen Samen und es wächst ein ganzes Getreidekorn. Du erntest normalerweise mehr, als du siehst. Und das ist ein geistliches Prinzip. Wir ernten das, was wir sehen. Nicht in dem Sinn, wie manche Prosperity-Teacher, Faith-Teacher lehren, die sagen, hey, seh 100 Euro und Gott wird dir 1000 Euro geben. Schick mir dein Geld und dann wird Gott dir ein Zehnfache oder Hundertfache geben. Wenn die das wirklich glauben würden, würden sie dir ihr Geld schicken. Ich glaube nicht unbedingt so, weil wenn wir so geben, um wieder zu bekommen, dann ist unsere Motivation eigentlich Habgier. Und das ist nicht die richtige Motivation, das ist nicht Gottes Herz. Das ist keine gute Saat. Und so, wenn wir das sehen, weiß ich nicht. Galater 6, Vers 8 sagt, wer auf sein Fleisch sät, auf seine sündigen Impulse in seinem Leben, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Aber ich glaube, wir haben ein Prinzip, du erntest das, was du siehst. Wenn du was Positives siehst, wirst du was Positives ernten. Wenn du was Negatives siehst, wirst du was Negatives ernten. Das ist ein geistiges Gesetz, so wie wir Naturgesetze haben. Und wir werden in unserem Abschnitt heute vier Dinge sehen, die wir sehen können. Zwei negative und zwei positive. Lasst uns die Verse 37 und 38 lesen. Oder lesen wir Vers 36 noch mit. Das ist der Kontext davon. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Jetzt haben wir was Negatives, oder? Erstens, zwei Dinge, die hier angesprochen werden, sind parallel eigentlich. Eigentlich geht es um eines. Er sagt, du sollst nicht richten. Du sollst nicht verurteilen. Sonst wirst du gerichtet werden und du verurteilt werden. Du erntest, was du siehst. Ich möchte ein paar Punkte machen, damit wir verstehen, was Jesus hier sagt. Erstens, Jesus sagt nicht, dass wir nicht beurteilen sollen. Er sagt, wir sollen nicht verurteilen. Das heißt nicht, dass wir nicht beurteilen sollen. In den nächsten Versen spricht er davon, dass wir Frucht beurteilen sollen. Und natürlich müssen wir Unterscheidung haben, um zu unterscheiden zwischen falschen Lehrern und falschen Propheten und denen, die Gottes Wort verkündigen. Und ich könnte an Matthäus 18 denken, wo es um Gemeindezucht geht. Wo der Herr uns ermutigt, die Geschwister, die in Sünde leben, bewusst in Sünde leben, dass wir sie zurechtweisen. Paulus sagt dem Timotheus, er soll ermahnen. Er soll überführen, er soll zurechtweisen. Also all diese Dinge beinhalten eine gewisse Art von Richten und Beurteilen. Gott sagt hier nicht, hey, wir müssen tolerant sein, wir müssen alles akzeptieren. Und oft gebrauchen Leute das aus dem Kontext, ne? Die in Sünde leben. Und dann sagst du irgendwas und die sagen, hey, Gottes Wort sagt, du sollst nicht richten. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Das ist eine Ausrede. Das ist aber nicht, was hier gemeint ist. Was hier gemeint ist, wenn wir richten, wenn wir beurteilen, dass wir das aus Liebe tun. Mit einem reinen Herzen. Mit Demut. Mit Barmherzigkeit. Das ist der Kontext. Seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Mit dem Herzen der anderen Person zu helfen. Nicht zu verurteilen, nicht zu verdammen. Mit dieser Einstellung. Spricht hier von selbstgerechten Richten, von oben herab. Dass ich jemanden anderen sage, hey, ich bin okay, aber du? Oh. Jesus wird uns nächste Woche sagen, wenn du so richtest, dann bist du ein Blinder. Er spricht hier von Richten aus Selbstsucht. So mit der Motivation, den anderen schlecht zu machen, dem anderen fertig zu machen, dass ich besser dastehe als der andere. Menschen zu verurteilen, Menschen fertig zu machen, Menschen zu verdammen. Den Menschen selber, nicht nur seine Taten oder seine Lehren beurteilen, so wie Jesus es sagt, sondern den Menschen selbst. Wenn wir Leute sagen, du bist ein Sünder, ist was anderes, oder als wenn ich sage, hey, das ist kein heiler Weg, auf dem du gerade unterwegs bist. Und weißt was, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich liebe dich. Und Gott liebt dich. Und er möchte dein Bestes, er möchte, dass du heil bist. Also bitte kehr um. Ich möchte dich einladen, Buße zu tun im Namen Jesu, weil du machst dich kaputt, wenn du so weitermachst. Seht ihr den Unterschied? Sagen, du Sünder, oder zu sagen, hey, ich liebe dich, hey, was du machst, das ist nicht gut. Oder zu richten in der Art und Weise, dass ich sage, du bist verloren. Du bist kein Christ. Was anderes als zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Ich will dein Heil. Wir können gar nicht so richten eigentlich. Ist befreiend für mich. Ich muss nicht beurteilen, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Nur Gott kann das. Ich kann Früchte beurteilen, werden wir nächste Woche drüber reden. Ich kann sagen, hey, die Frucht in deinem Leben, stinkt wirklich. Prüf dich mal selbst, ob da alles in Ordnung ist. Deine Beziehung mit Gott. Aber ich kann nicht beurteilen, wer gerettet ist und wer nicht. Ist auch nicht unser Job, sagt Jesus. Wisst ihr, was unsere Aufgabe ist, was unser Job ist? Zu lieben. Das ist unser Ding. Wisst ihr, warum wir nicht richten können in dieser Art und Weise? Weil nur Gott kennt das Herz. Du und ich, wir kennen nur das Äußere. Wir können das Äußere sehen, wir können die Früchte sehen und das können wir beurteilen. Aber nur Gott kennt das Herz. Nur Gott kennt den Glauben oder den Unglauben von einem Menschen. Nur er weiß, wer gerettet ist und wer nicht. Manchmal haben gerade evangelikale Christen so eine Einstellung gegen, sagen wir, katholische Christen oder orthodoxe Christen, Christen, die irgendwie ein bisschen anders sind. Also diese Einstellung, wir sind gerettet, aber der nicht oder die nicht. Hier, mag gerettet sein oder mag nicht gerettet sein. Und manche sind gerettet nicht wegen ihrer Kirche, sondern trotz ihrer Kirche, glaube ich. Das gilt auch für manche evangelikalen Gemeinden. Aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich muss es nicht beurteilen. Leute, wir sind berufen zu lieben. Wir sind berufen, das Evangelium, die Wahrheit weiterzusagen. Es zu bezeugen, nicht zu verdammen. 1. Korintherbrief schreibt Paulus den Korinthern, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Also richte nicht die Motive oder die Absichten von anderen, nur Gott kennt das Herz. 3. Punkt, wir können eigentlich nicht richten in dieser Art und Weise, weil um wirklich wahrhaftig gerecht richten zu können, musst du alle Fakten kennen. Und du kennst den anderen Menschen nicht. Du kennst nicht seine Gedanken, du kennst nicht seine Vergangenheit, du kennst nicht seine Verletzungen. Du kennst nicht, warum er so ist, wie er ist. Wir kennen andere Menschen nur ein bisschen. Vielleicht ein paar Wochen, ein paar Jahre. Wir haben nicht die ganze Info. Gott hat's. Gott kennt jeden Gedanken. Gott kennt das ganze Leben. Deswegen kann nur er gerecht richten. Und er hat viel größere Barmherzigkeit als wir. Er ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Ich schätze das an ihm. Zumindest wenn es um meine Probleme geht. Bei euch? Seht ihr, das ist unser Problem. Wir sind hart zu anderen und soft uns selbst gegenüber. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sagt, hey, sei straight mit dir und sei barmherzig mit anderen. Gott hat viel größere Barmherzigkeit. Und er hat alle Informationen, die du nicht hast. Du sagst vielleicht, oh, der nimmt Drogen. Aber du weißt vielleicht nicht, dass er auf der Straße aufgewachsen ist, dass seine Eltern sich haben scheiden lassen, all die schlimmen Dinge, die er durchgemacht hat. Gott weiß das Ganze. Ah, er und sie, die leben in Unzucht vor der Ehe zusammen. Hey, die flirtet mit diesen ganzen Typen darum. Gott sieht, dass sie missbraucht wurde als kleines Mädchen. Das, was du nicht siehst. Das heißt nicht, dass es okay ist, Drogen zu nehmen oder in Unzucht zu leben. Das heißt auch nicht, dass wir es nicht konfrontieren sollen. Im Gegenteil. Wenn wir einander lieben, dann werden wir nicht zuschauen, wenn sich ein anderer, keine Ahnung, mit dem Messer aufschneidet, ein anderer sich wehtut, das gilt auch geistlich. Aber wenn wir konfrontieren, werden wir das nicht tun, richtend wie die Pharisäer und selbstgerecht, sondern mit Barmherzigkeit, um zu helfen. Und der 4. Punkt ist der letzte Punkt dazu, wir müssen erst uns selbst betrachten, wenn wir beurteilen. Wir müssen unsere eigene Schwäche, unsere eigene Sünde sehen. Und dann werden wir barmherziger sein. Sonst sind wir wie jemand, der mit einem riesen Balken im Auge versucht, einen anderen am Auge zu operieren. Wird nächstes Mal unser Thema sein. Für heute ist wichtig, du erntest das, was du säst. Und Gott sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Und dann sagt er, positiv, lass los und du wirst losgelassen werden. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit, sprich frei und du wirst freigesprochen werden. Oder wir können es noch anders sagen, vergib und dir wird vergeben werden. Haben zwei Aspekte hier. Erst ist ein menschlicher. Diese Wahrheit, ganz einfach, wie du in den Wald reinrufst, so wird es zurückgerufen. Wie du deine Mitmenschen behandelst, so werden sie dich behandeln. Wenn du freundlich bist und hilfsbereit und vergebend und gebend, dann werden die anderen Menschen zumindest tendenziell so auch zu dir sein. Auf der anderen Seite, wenn du selbstgerecht bist und stolz und hochnäsig und ein Klugscheißer bist, der alle anderen runtermacht und kritisiert, wirst du dich nicht beliebt machen bei anderen. Ich meine, niemand hängt gerne mit solchen Leuten rum, oder? Dann werden sie wahrscheinlich auch dir nicht wohlgesonnen sein und vielleicht gegen dich sein oder dich zumindest meiden. Ich meine, ehrlich. Wer von euch genießt die Gemeinschaft mit einem Bruder oder einer Schwester, die ständig nach Sünden schnüffelt? Die ständig das Gefühl gibt, wie ungeistig du bist und wie toll und geistig sie sind. Gibt es irgendjemanden? Nee, oder? Wer kennt solche Leute? Ihr geht mir eher aus dem Weg. Wer von euch mag es, wenn euer Chef euch runtermacht? Und euch bloßstellt und vor allen anderen klarstellt, was für ein Blödmann du bist. Wer schätzt es? Niemand. Wisst ihr, was mit diesen Chefs passiert? Die werden normalerweise abgesägt, an deren Stuhl wird gesägt. Werden in Kantinengesprächen verheizt. Wer von euch Verheirateten genießt es denn, wenn euer Partner euch ständig nörgelt? Und ständig kritisiert. Und euch immer das Gefühl gibt, hey, du bist nicht gut genug. Genießt das irgendwer von euch? Ich glaube nicht, da möchte man am liebsten davonlaufen, oder? Und dann wehe, er oder sie macht einen Fehler, dann kriegt es zurück. Ne? In Sprüchen 27 heißt es, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses. Und eine zänkische Frau gleichen sich. Auf der anderen Seite, jeder Mensch mag einen freundlichen, ermutigenden, positiven, freigebigen Menschen, oder? Mit solchen Leuten sind wir gern zusammen. Und dann, wenn der mal Mist baut, okay, dann drückt man mal ein Auge zu, dann nehmen wir ihm auch das nicht so krumm, weil die Tendenz in seinem Leben ist positiv. Also wie man in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Das gilt ganz sicher auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Aber der zweite Punkt ist, ich glaube, es gibt auch eine geistliche, eine göttliche, ewige Dimension da dran. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, sagt uns der Apostel Paulus, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Im 1. Korinther 3 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Er ist das Fundament. Ohne Jesus kommt man nicht mal in den Himmel. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Das spricht von dem Tag des Gerichts hier. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer, mit rauchender Kleidung. Riecht nach Verbrannten. Ewige Dimension. Gott ist absolut gerecht. Und Gott wird unser Leben beurteilen. Das, was wir getan haben, aber noch viel mehr unsere Gedanken, unsere Motive. Und er wird uns belohnen für das, was wir mit der richtigen Motivation für ihn getan haben, an unseren Mitmenschen. Da werden wir eine ewige Ernte einfangen oder einfahren für das, was wir gesät haben in dieser Art und Weise. Also, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Wenn du deinen Bruder richtest und verdammst und ihn lieblos verurteilst für seine Sünde, dann wird Gott dich nach deinen Taten richten. Er wird deine Tat richten und er wird dich nicht belohnen dafür, sondern es wird verbrennen. Ein Verlust sein. Auf der anderen Seite, wenn du in Liebe auf den Bruder zugegangen bist, der in Sünde lebt, um ihm zu helfen, um ihn zu ermutigen, das Richtige zu tun, um seine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung zu bringen, mit dem Herzen zu vergeben und zu geben und zu dienen, dann wirst du belohnt werden dafür. Du wirst es ernten, was du gesät hast. Das ist eine ewige Dimension, aber ich glaube, diese göttliche Dimension gilt auch schon hier in dieser Welt. Ich bin überzeugt davon, dass Gott seinen Segen auf die Menschen legt, die ihm wirklich nachfolgen wollen. Auf die Menschen, die sein Herz haben. Die kann er segnen, die kann er gebrauchen, weil da weiß er, okay, dieser Segen wird gut eingesetzt sein. Die können umgehen damit. Gott wird die Menschen segnen, die sein Herz haben. Wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, über Glückseligkeit gesprochen, wie wir glücklich werden können in unserer Seele. Und eine Art und Weise ist, Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Selbstsucht ist ein miserabler Lebensstil. Aber wenn wir geben, dann werden wir glücklich werden in unserer Seele. Und das klingt für uns erstmal paradox, oder? Ich würde eher denken, hey, der gibt, der ist eigentlich ein Loser. Und hey, der alles kriegt, der bekommt, der ist der Gesegnete. Aber das stimmt nicht. Geben ist seliger als nehmen. Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen auch von dieser Studie erzählt. Eine neue Studie, die herausgefunden hat, dass mehr Geld nur glücklicher macht, wenn du es spendest oder wenn du es für andere gibst. Sonst hat es keinen glückbringenden Effekt in deinem Leben. Und wisst ihr was, wenn wir geben, dann gibt Gott noch dazu. Dann legt er noch das Seine drauf. Seht hier in Vers 38. Er sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Ich glaube, da ist was Übernatürliches drin. Wow! Da ist eine Vermehrung drin. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Du kriegst nicht nur das zurück, was du gibst, sondern viel mehr. Versteht ihr dieses Bild hier? Habt ihr schon mal Sand in ein Gefäß eingefüllt? Und wenn du es so richtig voll machen willst, was machst du dann? Du rüttelst es und du drückst es und es ist so richtig voll, so viel rein wie geht und dann haben wir noch mehr. Und es ist noch überlaufend. Wird immer nachgeleert und es fließt über. Das ist das Bild, was Gott hier gebraucht. Wenn du gibst, dann wird dir so gegeben werden. Nicht unbedingt, du gibst 10 Euro und 100 Euro so nach diesem. Aber du wirst gesegnet sein. Du wirst reich sein. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Leute, wenn wir in Gottes Reich investieren und in seinem Namen in andere Menschen investieren, dann wird Gott uns zurückgeben. Davon bin ich absolut überzeugt. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt, seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die Heiden, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies benötigt. Und dann sagt er, sucht ihr aber zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und all das andere, das wird euch hinzugefügt werden. Habt ihr jemals den Gedanken gehabt, ich weiß nicht, ob ich mir es leisten kann, fürs Reich Gottes zu geben. Sagen wir, um es praktisch zu machen, was in die Spendenbox hinten reinzuwerfen. Man kann auch auf viele andere Arten und Weisen ins Reich Gottes geben. Missionar unterstützen zum Beispiel. Hast du jemals den Gedanken gehabt, ich kann mir das nicht leisten, das Reich Gottes zu geben? Und denk bitte nicht nur an die Gemeinde. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Unser ganzes Leben ist geistlich. Und denkt bitte auch nicht nur an Geld, wenn ihr an Geben denkt, sondern auch an Zeit, an eure Begabungen, die ihr einsetzt, an Aufmerksamkeit, die wir anderen geben. Habt ihr jemals den Gedanken gehabt, oh, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, anderen zu helfen oder zu dienen? Hintergedanke ist vielleicht wieder, wenn ich mehr arbeite, dann habe ich mehr Geld und ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann, in andere zu investieren. Und Geld ist eine interessante Sache, das ist eigentlich materialisierte Zeit und Energie. Deswegen ist es auch so praktisch. Ich glaube, dieser Vers sollte euch freisetzen. Was Gott sagt, sucht zuerst mein Reich, seine Gerechtigkeit und all das andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist wahr. Ich kann das bezeugen, ich kann das bestätigen. Seit ich im Gemeindedienst bin, ich weiß nicht, ob ich jemals auf dem Papier genug verdient habe, um alle meine Rechnungen zu bezahlen. Mein Futter, Kleidung, Miete, Auto, Besuche daheim in Österreich, letzter Zeit Flüge, um Jennifer zu besuchen, um unsere Beziehung am Leben zu erhalten. Und am Anfang, vor 8 Jahren, ich habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Und ich habe Buch geführt. Einnahmen und Ausgaben. Und wisst ihr was, nach einem Jahr habe ich es aufgegeben. Weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Ich konnte es nicht kapieren. Es war nicht planbar. Nicht nachvollziehbar. Ich konnte nicht verstehen, wie es klappt und woher das Geld kam. Aber ich habe immer genug gehabt. Gott ist treu. Gott wird euch versorgen. Und Vers 38, wirklich ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß. Mehr als nur das Nötigste. Auch das kann ich bezeugen. Ich hatte aus irgendeinem Grund genug Kohle, um Urlaube zu machen. Ich war in Israel dieses Jahr. Innerhalb von 2 Wochen hatte ich das Geld. Unerwartet. Unerwarteten Wellen. Möglichkeit kam, nach Israel zu fahren und Gott hat versorgt. Okay. Danke, Herr. Und ich habe so viel Freude erfahren die letzten Jahre und so viel gute Gemeinschaft erlebt. Und zu erleben, wie Menschen zu Jesus finden und wie Menschen verändert werden, das ist wunderbar. Das ist bereichernd. Das ist ein überfließendes, gerütteltes, volles Maß. Das Reichtum. Warum will Gott, dass wir geben? Denken wir da noch zum Abschluss drüber nach ein bisschen. Warum will Gott, dass wir geben? Und nochmal, bitte denkt nicht nur an Geld. Aber vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Weil es am einfachsten, weil es am anschaulichsten ist. Na, das sind knallharte Fakten. Wir belügen uns ja gerne selbst. Ne? Aber das ist knallhart. Materialisierte Zeit und Energie. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, selbst beurteilen, wir müssen keiner auf unseren Nebenmann oder Nebenfrau gucken. Jeder beurteilt sich selbst. Aber wenn wir uns anschauen und schauen, was wir mit unserem Geld machen, das offenbart uns sehr viel. Wo unsere Prioritäten sind, und wo unser Herz ist. Okay, also wir wollen praktisch dieser Art bei Geben mal bleiben. Gilt auch für Zeit und andere Dinge. Aber ich glaube, das macht es uns persönlich am anschaulichsten. Ist vielleicht auch am unangenehmsten für uns und fordert uns heraus. Mich fordert es heraus. Okay, warum sollen wir geben? Erster Grund ist wieder, weil das ist, wie unser Vater ist. Damit wir sind, wie unser Vater im Himmel ist. Gott ist ein Geber. So sehr hat Gott die Welt geliebt, und wer es kennen wir alle, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat für uns. Gott ist ein Geber. Und wenn wir geben, dann reflektieren wir wieder ihn, dann sind wir wie unser Vater. Zweiter Grund, warum Gott möchte, dass wir geben, ist, um uns frei zu machen. Frei zu machen von unserer Selbstsucht. Wir sind selbstsüchtig, Leute, und es stinkt, oder? Und jedes Mal, wenn du gibst, gibst du ein Stück von deiner Selbstsucht und ein Stück von deiner Habsucht. Wir werden freiere Menschen. Wie gesagt, Selbstsucht stinkt. Selbstsucht ist ein Gefängnis. Das macht uns unglücklich. Aber für Gott und andere Menschen zu leben, hey, das macht uns frei und zufrieden und erfüllt. Also, wir wollen Gott reflektieren. Gott will uns frei machen. Dritter Punkt ist, Gott will uns gebrauchen. Als seine Werkzeuge. Wir sind sein Leib in dieser Welt. Wir sind seine Hände. Wir sind seine Füße. Wir sind seine Münder. Und wenn wir geben, dann gibt Gott durch uns. Er will dich gebrauchen. Er müsste uns nicht gebrauchen. Gott besitzt alles. Er könnte Manna vom Himmel regnen lassen, hat er schon mal gemacht. Kein Problem für ihn. Aber er will uns gebrauchen. Das ist ein Riesenvorrecht, oder? Und das ist so eine Freude als Nebenprodukt, wenn wir anfangen, anderen zu geben und anderen zu dienen und nicht nur um uns selbst zu drehen, sondern in Gottes Reich und in andere Menschen zu investieren. Das ist eine Freude. Gott will dich gebrauchen. Vierter Punkt ist, wir wollen Geber sein, weil wenn wir geben, ist es eigentlich eine Anerkennung davon, dass eigentlich eh alles Gott gehört. Und dass eigentlich alles von ihm kommt. Und wenn wir einen Teil zurückgeben, dann ist es eigentlich nur ein Zeichen unserer Abhängigkeit von ihm. Ich sage euch einfach, was Gottes Wort sagt. Und die Bibel ist ganz klar, dass wir Menschen nicht Eigentümer sind von dem, was wir haben, sondern nur Verwalter sind. Alles gehört eigentlich Gott. Und als Zeichen unserer Abhängigkeit von Gott und in Anerkennung davon, dass eigentlich alles ihm ist, geben wir einen Teil wieder zurück. Im Alten Testament haben die Menschen 10% ihres Einkommens Gott gebracht. Abraham hat es getan, später sehen wir es im Tempel. Damit wurden die Priester und die Leviten versorgt, die Armen versorgt, Tempel erhalten, Haltung des Heiligtums. Ich habe mal eine amerikanische Studie gelesen von einem christlichen Ökonomen. Calvin Beisner heißt er. Und er hat es mal rein ökonomisch durchgerechnet. Und er hat ausgerechnet, wenn alle Christen in Amerika, also nur die amerikanischen Christen, die sich selbst als wiedergeborene Christen bezeichnen, wenn die auf der Ebene des Alten Testaments leben würden und 10% ihres Einkommens zurückgeben würden in das Reich Gottes. Er sagt, dann werden alle Gemeinden wunderbar ausgestattet, alle Missionare werden wunderbar versorgt und darüber hinaus wir Christen oder nur die amerikanischen Christen könnten das ganze Hungerproblem der Welt lösen. Wow, was das für ein Potenzial ist, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt und Jesus den Menschen zu bringen. Also im Alten Testament haben sie den Zehnten gegeben. Das Erste, was sie getan haben, bevor sie noch irgendwas anderes ausgegeben haben, haben sie 10% einfach Gott zurückgegeben. Konnten nicht bestimmen, was damit passiert. Das ist genau der Punkt. Es geht nicht um Lobbying oder zu manipulieren. So, Geld regiert die Welt, Geld regiert die Gemeinde. Nee, einfach weggegeben. Im Tempel in die Box geworfen. Glaubensschritt. War ein Glaubensschritt. Gib's einfach weg im Vertrauen auf Gott. In Wirklichkeit haben sie noch mehr gegeben, 10% und dann zusätzlich freiwillige Gaben und dann in manchen Jahren noch mehr, so um die 30%. Wie auch immer. Aber ich sehe ein Prinzip da drin. Das zeigt mir erstens, dass Gott nicht interessiert ist an einem absoluten Betrag, wie viel wir geben. Prozentsatz im Alten Testament. Jesus und seine Jünger, die haben die Leute beobachtet, was sie im Tempel reinwerfen. Und da sind die tollen, reichen Pharisäer gekommen, haben einen riesen Trara gemacht, guck mal, wie viel ich gebe. Und dann kam diese arme alte Witwe und sie hat so einen kleinen Pfennig reingeworfen. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, Jungs, diese Frau hat am meisten gegeben. Die anderen haben nur aus ihrem Überfluss so ein paar Peanuts, Überbleibsel gegeben, das haben die gar nicht gemerkt. Diese Frau hat alles gegeben. Und Jesus hat es gesehen. Also es kommt Gott nicht auf absoluten Betrag an. Zweite, was ich hier drin sehe, dass jeder gegeben hat. Egal, ob es der König war oder Millionär oder Unternehmer oder Landwirt oder Schüler oder Student, ganz egal. Jeder hat einen bestimmten Anteil, selben Anteil von seinem Einkommen gegeben. Alle waren gleich betroffen. Und das Dritte, was ich da drin sehe, es war schon so ein bisschen ein substanzieller Teil. Ne? Also hat man gespürt, 10%, oder? Das war nicht einfach nur so, es war spürbar. Und das ist der Punkt. Es war ein Opfer. Als ich vor ein paar Wochen in Österreich war, um zu diesem Familientreffen zu fahren, wir haben uns getroffen in der Nähe von Passau, so mitten im Gemüse, so ein Ort mit 3 Bauernhöfen, haben wir gewohnt. Und ich bin da am Sonntag mit meiner Familie in die katholische Kirche gegangen. Es gibt dort nichts anderes. Und da wurde das Opfer eingesammelt. Und das war sehr interessant. Dieser Korb, der da rumgegeben wurde. Ich habe da mal reingeguckt. Ich glaube, es war ein 5-Euro-Schein drin. Sonst lauter Münzen. Ich würde sagen, die Mehrzahl der Münzen unter 1 Euro. Das war dann das Opfer. Wahrscheinlich haben die Leute sich gedacht, hey, ich zahle eh Kirchensteuer. Wieder, wie viel ist Kirchensteuer eigentlich so? 1-2% vielleicht. Also auch so wieder eher so in der unteren Peanut-Kategorie. Und ich habe da reingeguckt in das Ding, in das Opfer, haben wir gedacht, das ist kein Opfer. Das tut niemandem weh. Da denkt überhaupt niemand daran. Es ist Kirchensteuerdenken. Da hat der Herr Hitler der Kirche Jesu wirklich einen Bärendienst erwiesen. Und ich meine, er wollte ja nicht dienen, er hat es getan, um sie zu kontrollieren. Aber das hat das Bewusstsein gekillt, dass wir mit unserem Geben Gott anbeten. Dass wir ihm zurückgeben. Und ich glaube, diese Kirchensteuermentalität hat viele Christen beeinflusst. Und wirklich, es verfehlt völlig Gottes Zweck, warum er möchte, dass wir geben. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Christ ein Geber sein sollte. Ist ein unangenehmes Thema, ne? Aber wenn wir schon dabei sind, wenn du nicht gibst, glaube ich, ist es wirklich Sünde. Also ungehorsam Gott gegenüber. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir, die wir unter dem neuen Bund leben, dass Gott uns auf 10% festnagelt, wie im Alten Testament. Wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Ich glaube nicht, dass wir gesetzlich geben sollen, dass es gesetzlich festgelegt ist. Ich persönlich, für mich persönlich, habe seit langer Zeit, vor langer Zeit schon beschlossen, dass ich nicht unter dem Standard vom Alten Testament leben will. Aber ich glaube, es gibt kein Gesetz. Im Neuen Testament. Was das Neue Testament sagt, wie wir geben sollen, es soll so sein, wie wir es uns im Herzen vorgenommen haben. Und es soll mit Freude sein. Und freiwillig. Und ich möchte auch eines sagen, ich möchte hier nicht irgendwie einen psychologischen Druck oder so aufbauen oder manipulieren, euch manipulieren zu geben, gar nicht. Gegenteil, ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht mit Freude geben kannst, dann bitte gib nicht. Ist anonym bei uns sowieso, keiner weiß, ob du was gibst und wie viel. Gut, die Iris vielleicht, die Spendenbittungen ausstellt, wenn ihr die haben möchtet. Aber wenn du es nicht mit Freude tun kannst, dann tu es nicht. Gott braucht dein Geld nicht. Es geht ihm um was ganz was anderes. Und ich glaube nicht, dass Gott uns auf 10% festnagelt wie im Alten Testament, aber ich glaube, die Prinzipien gelten. Ich glaube, unser Geben sollte ein Opfer sein. Ich glaube, wir sollten es spüren. Und es sollte regelmäßig sein. Und es sollte eine bewusste Anbetung sein. Das ist ein Teil unserer Anbetung. Wir geben Gott zurück. Und es soll uns abhängig von Gott machen, unser Geben. Und deswegen sage ich, diese Kirchensteuermentalität verfehlt völlig Gottes Zweck. Weil das passiert ja ganz sicher nicht mit ein paar Cent in einem Beutel. Frage ist natürlich, wie gibst du persönlich? Wie gibst du? Vor 2 oder 3 Wochen hat mir jemand nach dem Gottesdienst ein Kuvert zugesteckt. Waren 300 Euro drin. Und ich habe mich so gefreut. War wieder mal perfektes Timing. Ich konnte meine Steuer zahlen fürs Auto diesen Monat. Das ist im Juni fällig. Und ich habe mich so gefreut. Und ich war so dankbar, habe gesagt, preis dem Herrn, ich danke dir, Herr, du hast mich versorgt. Und oh Herr, ich freue mich so, ich will dir einen Teil zurückgeben. Und ich habe das dann gleich getan. Aber sehen wir unser regelmäßiges Gehalt auch so? Es ist toll, wenn diese außergewöhnlichen, wow, Gott, du hast mich versorgt. Aber sehen wir unser regelmäßiges Gehalt auch so? Was einfach auf unserem Konto ist, jeden Monat. Sehen wir da auch, dass es Gottes Versorgung ist? Und dass wenn wir ihm zurückgeben, dann geben wir ihm eigentlich nur was, was er uns zuerst gegeben hat. Sehen wir das noch? Oh, aber das habe ich mir doch verdient. Das ist mein Einkommen. Ja wirklich, wer hat dir denn den Job gegeben? Wer hat dir denn die Gaben gegeben und die Gesundheit gegeben, dass du es verdienen kannst? Oh Mann, ich hoffe, dass du Gottes Hand in deinem Leben sehen kannst. Warum möchte Gott, dass wir ihm ein Opfer zurückgeben? 5. Punkt, und das ist wirklich der wichtigste Punkt. Ich hoffe, ihr seid noch da. Passt gut auf. 5. wichtigste Grund ist, Gott will dein Herz. Und er weiß, wie sehr Geld und Materialismus uns gefangen nehmen kann. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wisst ihr, oder? Wenn du in Aktien investierst, wird dein Herz dort sein. Wirst du sehr interessiert sein und die Kurse beobachten, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wenn du viel in ein neues Auto investiert hast, ein Ferrari oder was immer, boah, das glänzt, dann wirst du das Ding polieren. Und wehe, es kommt ein Kratzer rein, ne? Ein Herz wird dranhängen. Oder ein Schatz, es wird ein Herz sein. Wenn du in deinen Ehepartner finanziell und Zeit investierst, weißt du, was dann passieren wird? Dein Herz wird bei ihr sein oder bei ihm sein. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wenn du ins Reich Gottes investierst, wird dein Herz bei ihm sein. Und bei seinem Reich. Und das ist der Punkt. Und darum geht's Gott. Jesus hat gesagt, niemand kann 2 Herren dienen. Denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Und dann sagt Jesus was ganz Krasses. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nicht. Ihr sagt, du kannst kein Materialist sein und gleichzeitig Gott lieben. Dein Herz ist nicht groß genug dafür. Es wird entweder das eine oder das andere sein. Du wirst entweder Gott lieben oder du wirst dein Geld lieben. Jesus ist krass. Und Jesus bringt es ganz klar auf den Punkt. Und deswegen sagt Gott, ich möchte, dass du mir zumindest so viel von dem, was ich dir anvertraut habe, zurückgibst, bis du kein Materialist mehr bist. Bis du kein Götzendiener mehr bist. Bis du mich liebst. Und wie viel das in deinem Leben bedeutet, das überlasse ich gerne dir und dem Heiligen Geist. Aber das ist der Punkt. Das ist Gottes Herz. Nochmal, Gott braucht dein Geld nicht. Gott gehört alles. Er braucht es nicht. Ist nicht, dass Gott sagt, wir sollen geben, weil oh, sonst fühlt er sich so unsicher und sonst geht er bankrott. Nee, Gott braucht unser Geld nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht um etwas, was er sich nicht nehmen will, sondern was du ihm nur freiwillig geben kannst. Und es ist dein Herz. Darum geht es ihm. Er will dein Herz. Er liebt dich. Und er will dich. Lass uns zum Abschluss nochmal gemeinsam eine Bibelstelle lesen. Ich lese euch zuerst nochmal aus dem 2. Korinther vor. Das ist auch wichtig. Aber ihr könnt schon mal Maleachi aufschlagen, Kapitel 3. Während ich euch die Stelle aus dem Korintherbrief vorlese. Maleachi, das letzte Buch im Alten Testament. Ich lese euch aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8 vor. Da schreibt der Apostel Paulus, wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Also Kontext ist, die Gemeinde in Jerusalem war verarmt, die waren wirklich bedürftig, die haben Not gelitten und die Gemeinden in Nordgriechenland, in Mazedonien, obwohl sie selber arm waren, haben Geld gesammelt für die armen Geschwister. Vers 3 heißt es, 2. Korinther 8, nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielen Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Hey, bitte dürfen wir da mitmachen. Bitte dürfen wir euch Geld mitschicken für die armen Geschwister. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich zuerst dem Herrn und dann uns, durch Gottes Willen, den sie ihnen gegeben haben. Aber der Punkt, den ich machen will, er sagte, sie gaben sich zuerst dem Herrn. Seht ihr, da fängt es an. Sie gaben sich zuerst dem Herrn. Wo ist dein Herz? Gehörst du dem Herrn? Das ist der erste Schritt in der Jüngerschaft. Und ein guter Anhaltspunkt zu fragen, sehr praktischer Punkt ist, wie nutze ich mein Geld und die Zeit und die Gaben, die Gott mir anvertraut hat. Und ich sage nicht, du musst alles der Gemeinde geben, die ganze Zeit für die Gemeinde aufopfern. Hey, nee. Ich denke, ein Teil davon, es gehört dazu, zu dem, was das Leben in Gemeinschaft ausmacht, als Leib Christi. Aber wir können Gott und anderen Menschen auch außerhalb der Gemeinde dienen. Aber die Frage ist eigentlich, über wie viel deiner Zeit, wie viel deines Geldes, wie viel deines Lebens kann Gott verfügen? Das ist die eigentliche Frage. Und weißt du was, Gott will dich ganz. Gott will nicht nur 10% oder 30%, er will dich ganz. Er will dich als lebendiges Opfer haben. Und er will dich ganz, damit er dich segnen und dich gebrauchen kann. Und er fordert uns sogar raus, in dem, was er hier sagt. Eine Sache, wo Gott sagt, prüfe mich und fordere mich heraus, ob das stimmt. Gebt und es wird euch gegeben werden. Jetzt lasst uns Maleachi lesen zusammen. Maleachi 3, die Verse 8 bis 12. Da sagt Gott zum Volk Israel, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, aber mich beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Problem war, wenn sie nicht Gott nachgefolgt sind mit ihrem Herzen, dann hat das auch Auswirkungen praktisch in ihrem Land gehabt. Und das war dieser Fluch. Sie haben nicht genug. Und dann sagt Gott im Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, die Heuschrecken, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verderbt. Und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Und lasst uns nochmal unseren Text heute zum Schluss lesen. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Aber lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Ist das nicht genau das, was Gott dem Volk Israel in Maleachi gesagt hat? Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Lassen wir uns herausfordern, heute Morgen gebende, vergebende, segnende, liebende Menschen zu sein. Leute, tut das und ihr werdet gesegnet und ihr werdet so reich beschenkt sein. Wir werden das ernten, was wir sehen. Oh Mann, und wir brauchen Gottes Hilfe, oder? Dann lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Wort, dein Wort ist echt herausfordernd. Es ist wirklich scharf. Und es dringt ein in unser selbstsüchtiges Herz. Und es scheidet zwischen dem, was menschlich und irdisch und selbstsüchtig ist und dem, was geistlich und gottgefällig ist. Und Gott, wir sind herausgefordert. Herausgefordert, treu zu sein mit dem, was du uns anvertraut hast. Herausgefordert, auch dich zu prüfen. Und das ist echt cool. Du sagst, prüf mich, ob ich euch nicht segnen werde, ob ich nicht ausgießen werde, dieses überfließende Maß. Und Gott, wir bekennen dir heute Morgen, wir sind so selbstsüchtig. Ich bekenne das, Gott. Es ist noch so viel zu tun in meinem Herzen. Aber Gott, ich sehne mich danach, dein Herz zu haben. Und wirklich auch dein Herz zu haben für meine Mitmenschen. Und Gott, ich bitte dich, dass wir diesen Text mit nach Hause nehmen. Und dass du uns jeden persönlich zeigst, was es bedeutet und wie wir es umsetzen und ausleben können. Bitte ich, dass du mit uns umgehst, Herr, mit unserer Selbstsucht, mit unserem Geiz, mit unserer Habsucht, mit unserem Materialismus und dass du uns zu freien Menschen machst, die frei sind, dich zu lieben und andere zu lieben. Und Herr, ich danke dir für dein Herz, dass dein Herz ist, uns zu segnen. Deswegen sagst du, was du uns sagst. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst, das umzusetzen, was du uns zeigst. Und dass du dieses übernatürliche Werk, diese Operation an unserem Herzen immer weiter fortsetzt. Herr, damit wir gute Bäume sind, die gute Frucht bringen. Und damit, weil wir dein Herz haben, dann wirklich auch Gutes aus unserem Leben herauskommt. Das wünschen wir uns, Herr. Und danach sehnen wir uns, wirklich dir ähnlich zu sein und dir Ehre zu bringen. Dass wir unser Leben nicht selbstsüchtig verschwenden, sondern wirklich Leben leben, die es wert sind, gelebt zu werden in alle Ewigkeit. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.